Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Kaum ein Thema wird aktuell so intensiv diskutiert wie die zukünftige Rolle Europas im globalen Finanzökosystem. Zwischen geopolitischen Spannungen, technologischer Transformation und steigenden Anforderungen an die Souveränität und Resilienz stellt sich auch immer die Frage, wie wettbewerbsfähig ist Europa im internationalen Vergleich? Gleichzeitig sehen wir auf zahlreichen internationalen Plattformen und Formaten, dass Diskussionen rund um Innovation, Regulierung und Zusammenarbeit im Finanzsektor eine neue Dynamik gewinnen. Mein Name ist Julian Schmink. Ich bin Partner bei ZDB mit dem Fokus auf Kapitalmärkte und Digital Assets. Und genau über diese Themen spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Pionier der europäischen Fintech-Szene. Matthias Kröner gehört zu den prägenden Persönlichkeiten im digitalen Banking in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. Er hat mit der Direktanlagebank und der Fidor Bank zwei Banken gegründet und war ein Treiber von führenden digitalen Geschäftsmodellen im Banking und gestaltet auch heute als Founder von TradeLight Solutions sowie als Managing Director Europa für das Global Finance and Technology Network aktiv die nächste Phase der Innovation im Finanzmarkt. Lieber Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Lass uns gerne direkt einsteigen und auch über deine letzten Diskussionen in Berlin und Brüssel sprechen.
Julian, hallo, grüße dich und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich hoffe, ich kann jetzt die Erwartungshaltung annähernd irgendwie erfüllen.
Da habe ich gar keine Zweifel. Somit, lieber Matthias, ihr wart mit dem GFTN in den letzten Monaten sehr aktiv, auch in Europa. Ihr habt Events in Berlin und in Brüssel gehostet, wo es auch um die Rolle Europas im globalen Finanzsystem ging. Was sind Themen, die aus deiner Sicht dort dominiert haben in den Diskussionen?
Also vielen Dank für diese Stoßrichtung schon mal. Also was wir in Berlin und auch in Brüssel im kleineren Rahmen machen und ich hoffe auch in Zukunft noch auch weiter über Europa verteilen können, sind im Endeffekt so Meetups oder Treffpunkte, bei denen wir auf der einen Seite wirklich ausgewiesene Experten aus dem Public Sector, aus dem Technikbereich und auch von der Finanzindustrie kommend zusammenbringen, um einfach einmal brennende Themen zu diskutieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite überhaupt auch einmal reinzuhören, was sind denn so die Themen, die die Industrie als Fragestellung beschäftigen. Wenn ich vor allen Dingen da auch auf Berlin rekurrieren darf, dann ist es so, dass natürlich vor Ort alles um die Themenstellung, Tokenisierung, digitale Souveränität, digitaler Euro versus Stablecoins in herausragender Weise ging und sich da eben die Teilnehmer und Gesprächspartner die Frage gestellt haben, wohin geht denn da die Reise? Werden wir jetzt da in Europa eher eine passive Rolle haben oder sind wir da Follower oder haben wir da irgendeine Chance, auch irgendwie eine führende Rolle einzunehmen? Eben vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund digitaler Euro, Stablecoins und auch der ganze Themenkreis digitale Souveränität im Euroraum, also insofern oder in Europa. Insofern, das waren so die Punkte, die den meisten Teilnehmern da, ich will nicht sagen Kopfschmerzen bereiten, aber im Endeffekt die größten Fragestellungen geben.
Wenn man diese Diskussion zusammenfasst aus diesen Themen, ist Europa schon abgeschrieben oder was war der Konsens unter den Teilnehmenden der Panel-Diskussion?
Nein, also wir sind im Gegenteil, wir sind überhaupt nicht abgeschrieben, denke ich. Wir hatten ja die gleiche Veranstaltung in Berlin vor einem Jahr und ich erinnere mich noch, als Martin Hullin damals von der Bertelsmann Stiftung seinen Euro-Stack da vorgestellt hat und Euro ist jetzt nicht mit der Währung zu verwechseln, sondern mit Europa als Technologie-Stack dargestellt hat und den Teilnehmern damals dort sehr eindringlich vor Augen geführt hat, dass ungefähr 95% der deutschen Businesses im Endeffekt in den nächsten 2 Jahren ihr Geschäft einstellen können, weil wir im Endeffekt so abhängig von China und von den USA sind, wenn es zu Hardware und Software kommt. Ich denke, der Sentiment, der damals dann entstand, war wirklich große Bestürzung, die im Raum war, weil ich denke, so präsent war das keinem vielleicht. Ein Jahr später war im Endeffekt doch festzustellen, dass der Sentiment wesentlich positiver war. Ja, dass wir also wesentlich mehr kamen so aus der Richtung from awareness to alignment. Also ja, wir haben das Thema erkannt, aber was sind denn jetzt die Themen, die wir im Endeffekt konkret dazu umsetzen können? Wir hatten da auch wirklich spannende Gesprächspartner, beispielsweise von Secunet oder von Stacked im Raum, die im Endeffekt erklärt haben, wie digitale Souveränität in Europa aussehen kann. Wir hatten Vertreter auch vom Finanzministerium und Bundesbank da, die letzten Endes das Thema mit aufgegriffen haben. Also es gibt nicht nur ein breites Bewusstsein, sondern ehrlich gesagt auch eine relativ optimistische Stimmung, dass wir da durchaus einiges zu bieten haben.
Sehr gut. Das war ja dann der Fokus sozusagen auf Europäer diskutieren mit Europäern. Jetzt steht das Point Zero Forum in Zürich vor der Tür, was natürlich auch ein Event globalen Formates ist, was ihr vom GFTN organisiert. Kannst du einmal einordnen, was das Point Zero Forum aus deiner Sicht einordnet?
Also Point Zero Forum findet zum 5. Mal statt, mittlerweile unglaublich, ist entstanden, wenn wir zurückrechnen, so in den Aftermath oder im Umfeld von Corona. Ja, also die Älteren unter uns erinnern sich daran. Sehr erstaunlich, wie weit weg das Thema schon wieder ist, aber manchmal poppt es wieder hoch. Und ist sozusagen ja eine Initiative, die durch die Schweizer Regierung auf der einen Seite und natürlich durch die MIS in Singapur unterstützt wird. Nicht alle wissen wahrscheinlich GFTN und Julian, erlaub mal den Schritt zurück. GFTN steht ja, wie du gesagt hast, für Global Finance and Technology Network. Und das Leuchtturmprojekt, mit dem alles begonnen hat vor, ich denke, 11 Jahren mittlerweile, ist eben das Singapore Fintech Festival. Und dieses Singapore Fintech Festival findet jedes Jahr im November statt, auch dieses Jahr. Wer das versäumt, sollte sich unbedingt im Kalender schon mal earmarken, dass im November wieder das Singapore Fintech Festival ist.
Dann krete ich da direkt rein, kann ich nur empfehlen. Wir waren ja vor 2 Jahren mit ZDB auch dabei im German Pavilion und der Vibe dort in Singapur und was man dann auch an Eindrücke mitnimmt, war echt gigantisch.
Ja, ich freue mich, wenn du das sagst, weil ich hatte die Ehre, seit dem ersten dabei zu sein. Wir hatten damals ungefähr 10.000 Teilnehmer, was ja eh schon viel war. Es sind, auch als ihr da wart, vor 2 Jahren und letztes Jahr zwischen 65 bis 70.000 Menschen, die jetzt mittlerweile da in einer Woche in unterschiedlichen Formaten zusammenkommen. Wenn man jedes Mal so erzählt, ja, Wahnsinn, das ist da in Singapur so und so diskutiert worden und das war so der Sentiment und in die Richtung geht's, sagt jeder, ja, also übertreibst jetzt ein bisschen. Nein, ich denke, ich tue es nicht und mich freut auch, dass beispielsweise letztes Jahr mit die größte Delegation auch vom Finanzministerium da war, auch von der Bundesbank und der BaFin. Ich glaube insgesamt über an die 30 Kolleginnen und Kollegen. Also man sieht, dass da auch schon wesentlich mehr im Endeffekt Aufmerksamkeit da ist. Also man darf sich das nicht ergehen lassen. Was wir im Endeffekt dort machen, ist, wir bringen High-Level-Vertreter von Zentralbanken und Regulierern zusammen. Wir haben, ich denke, dieses Jahr auch wieder über 60 Zentralbanken, die vor Ort repräsentiert sein werden. Es ist die BIS dabei, es ist natürlich die MIS dabei, asiatische Regulatoren. Es ist im Endeffekt eine Brücke dann auch in den Technologiemarkt und auch in den Finanzdienstleistungsbereich. Von diesen Sektoren kommen auch C-Level-Vertreter, die letzten Endes hier gemeinsam sehr vertrauensvoll, sehr offen die gegenwärtigen Problemstellungen und Chancen der Finanzindustrie diskutieren und einen Weg in die Zukunft hier gemeinsam erarbeiten werden.
Wir waren letztes Jahr auch dabei. Ich habe sehr viele Themen auch rund um Digital Assets mitgenommen damals. Wie sieht denn der Themenfokus dieses Jahr aus? Was hat sich auch verändert vielleicht über die Jahre in der Fokussierung?
Also was natürlich sehr stark reingekommen ist und auch überhaupt nicht wegzudenken ist und letzten Endes auch mit am stärksten nachgefragt ist, ist alles rund um Artificial Intelligence. Das ist ganz klar. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß nicht, das war vor, glaube ich, 7 Jahren oder sowas, wo wir das erste Mal AI übrigens in Singapur diskutiert haben und wo ich damals noch als FIDOR-Vorstand, da muss es sogar vor 8 Jahren gewesen sein, in einem Interview gefragt wurde, wie ich denn die Rolle von KI in der Finanzindustrie sah und es damals noch so super abstrakt war. Ja. Aber das war so der erste Encounter. Die Diskussion aus Singapur ist mittlerweile natürlich komplett in Europa, nicht zuletzt aufgrund der letzten Entwicklungen hier auch angekommen. Ich denke, das ist zentraler Punkt. Ja. Darüber hinaus ist natürlich alles rund um, bleibt es dabei, Tokenisierung, Digital Assets, Agentic Commerce im Endeffekt oder Agentic Finance und das alles vor dem Hintergrund von Governance und Regulierung. Natürlich, wie spielt die europäische Regulierung damit rein? Wie kann man das abgleichen mit anderen Regionen und deren Regulierung? Und wie können wir uns, und das wäre eigentlich so mein Wunsch, auch wie können wir uns als Europa auch darstellen für die internationalen Gäste? Wir müssen ja auch sehen, dass Europa, EU mittlerweile in den letzten 18 Monaten sehr signifikante Handelsabkommen geschlossen hat, die ja auch damit reinspielen, ja, und die ja auch für nicht on-ground europäische Partner massive Möglichkeiten mit sich bringen. Also ich denke, diese Brückenfunktion, die wir hier als Point Zero Forum haben, ist stärker denn je.
Sehr spannend. Was wäre denn, wenn du auf das Event dann zurückblickst und sagst, ja, wir haben wirklich Impact hinterlassen. Was sind deine Erwartungen an das Point Zero Forum?
Gute Frage. Definition of Success? Ja, sozusagen. Ja, natürlich. Also für mich ist es nicht ein Event, das sich jetzt nur an Teilnehmerzahlen messen lässt. Ja, es ist eher für mich die Qualität als die Quantität natürlich entscheidend, wobei wir natürlich schon auch schauen müssen, dass wir unsere Kosten reinkriegen. In dieser tristen Alltagsrealität leben wir natürlich auch. Aber es ist wirklich der Punkt, eher das Momentum, das auf diesem Forum entsteht. Wir haben das bislang immer sehr geschafft, dass vor allen Dingen eigentlich natürlich auf der einen Seite die Roundtables, die sehr stark sind, die Workshops, die sehr stark sind, aber auch die Panel-Diskussionen sehr viel Inspiration vermitteln, aber gleichzeitig dann zwischen den Meetings in den Café- oder F&B-Bereichen eigentlich hochgradig Diskussionen stattfinden, die extrem hilfreich da sind. Ja. Wenn da das Feedback positiv ist, so unspezifisch und unkonkret es dann sein mag, aber wenn da das Feedback positiv ist, weiß ich, dass wir da einen guten Job gemacht haben.
Ja. Ich finde es super wichtig, dass es solche Events auch gibt, um sich auch auszutauschen und Perspektiven auszutauschen, die man vielleicht sonst nicht bekommt. Gerade irgendwie aus Europa heraus hat man natürlich einen sehr starken Binnenmarkt, fokussiert sich sehr stark auch irgendwie auf Europa. Und da ist das Point Zero Forum aus meiner Sicht auch immer eine gute Abwechslung, um auch mal über den Tellerrand hinaus nach Asien, nach Südamerika, nach Afrika zu schauen, was dort auch passiert und diskutiert wird. Nur durch Reden miteinander baut man ja auch seinen eigenen Know-how-Schatz auf und kann natürlich da auch wiederum seine eigenen Kompetenzen weiter ausbilden, was ich super spannend finde.
Julian, das ist ein guter Punkt und lass mich da drauf einhaken. Was ist denn die Motivation von denjenigen, die bisher teilgenommen haben? Und im Endeffekt sind das eigentlich die folgenden Punkte. Also erstens einmal natürlich, wie der Oberbayer sagt, hear it from the horse's mouth, wenn es zum Thema zukünftige Regulierungsausrichtung geht. Wir haben im Endeffekt Zentralbanker auf den Panels, die darüber nicht nur jetzt im PR-Deutsch drüber reden, wie sich gewisse Entwicklungen auch in der Praxis jetzt schon anfühlen und erleben lassen, sondern auch welche Ups and Downs oder Pros and Cons sich im Endeffekt daraus ergeben. Also es ist ein sehr ehrlicher Dialog von Top-Leuten, die im Endeffekt sehr wesentlich als Entscheider wissen, worüber sie reden. Es ist also nicht so, dass du sagst, ich habe es in den Medien gelesen und erzähle das jetzt auf dem Panel den anderen, was ich vorher gelesen habe. Das ist eben nicht der Fall, sondern du hörst es wirklich von den Entscheidern. Also diese Weiterbildung in dem Sinn ist hochgradig relevant. Die ist relevant für jeden, der ein Unternehmen führt, um auch die eigene Resilienz zu stärken, weil nichts Schlimmeres als im Endeffekt von womöglich regulativen Entwicklungen überholt zu werden, die einen dann faktisch überraschen. Es ist aber ehrlich gesagt auch für die persönliche Weiterbildung sehr entscheidend und auch da womöglich in Arbeitsgruppen oder in Diskussionsgruppen reinzukommen, die sich um diese wesentlichen Bereiche dann eben kümmern. Es ist super, super, super entscheidend, denke ich, dass es ein internationaler Austausch ist, weil ich kenne natürlich auch die ein oder anderen europäischen oder deutschen Formate. Natürlich macht es Sinn, dass ich weiß, was sich in meinem Heimatmarkt tut und dergleichen mehr. Nur all die Themen, die uns heute wesentlich beschäftigen, sind internationale Themen. Es ist kein einziges nationales Thema dabei. Wir werden es nicht erleben, dass wir im Endeffekt AI für uns national regeln und dann sagen, wir haben hier einen deutschen Standard, sondern wir werden, und wir sehen ja auch die Diskussionen, lehnen sich immer an, dass einer kommt und sagt, aber China macht das besser, USA macht das besser. Übrigens viel Mythenbildung immer dabei ist, und nicht einmal auf halb, sondern auf Viertelwissen diskutiert wird, und genau aus diesem Grund ist es einfach wichtig, es einmal wirklich von den Leuten zu hören, die wissen, worüber sie reden, die mitentscheiden und die im Endeffekt einem helfen, hier auch international einmal den Blick über den Tellerrand zu heben und zu wissen, was womöglich auf uns im nationalen Kontext in den nächsten 6 bis 18 Monaten zukommt.
Genau, Matthias, du hast ja gesagt, es ist auch wichtig zu sehen, was passiert in den nächsten 12 bis 18 Monaten dann auch in Europa, was sozusagen an Innovationen reingetragen wird. Ist, glaube ich, der richtige Punkt, hier auch nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn wir in den Blick in die Zukunft werfen, auch nach dem Point Zero Forum. Du verantwortest als Managing Director Europe den Aufbau von GFDN in Europa. Was habt ihr denn auch so konkrete Schritte geplant für die nächsten 12 Monate? Worauf können wir uns freuen?
Also, ja, vielen Dank für die Frage. Es ist natürlich so, dass nach dem Point Zero Forum geht es eigentlich unmittelbar weiter mit dem Thema Vorbereitung Singapore Fintech Festival und Kommunikation Singapore Fintech Festival, das dieses Jahr in der zweiten Novemberwoche stattfindet und ja auch aus mehreren Formaten besteht. Da ist das Insight Forum, was letzten Endes quasi das gleiche Format ist wie Point Zero Forum in Zürich. Und Insight Forum bedeutet eben auch jede Menge Roundtables, jede Menge Workshop-Rooms, wesentlich dezentraler das Ganze. Also man darf sich das auf keinen Fall so vorstellen, dass es quasi ein Raum ist, wo alle sitzen und zuhören und einer spricht, sondern es ist wesentlich interaktiver in den unterschiedlichsten Roundtables und Workshops dann. Für uns in Europa geht es natürlich auch darum, dass wir weiterhin da die Stimme erheben quasi, um praktisch das Netzwerk zu erweitern, die Bekanntheit der Maßnahmen, die wir hier durchführen, zu erweitern. Vielleicht wissen es die einen oder anderen, GFTN ist ja, ich hatte es vorhin angedeutet, eine singapurische Initiative, kommt aus der MIS und ist jetzt schon länger ein selbstständiges Unternehmen. Und ist ja global aktiv. Also wir haben ja für den Forum Tower, der ja einer von drei wesentlichen Towers ist, die wir haben, auch Formate in Japan. Wir haben eine Veranstaltung in Perth, Australien. Wir machen Konferenzen auch im afrikanischen Raum, in Ghana, in Ruanda, Partnerschaften in Lateinamerika, sehr stark auch Zentralasien und Indien sind die Räume, in denen wir hier aktiv sind. Wir haben den zweiten Tower, der sich Solutions nennt, der sich beispielsweise sehr stark dadurch auszeichnet, dass er auf der einen Seite zu wesentlichen Themen, wenn es geht, Papers erstellt, gemeinsam mit der BIS oder gemeinsam mit Industrieteilnehmern und dergleichen. Oder aber auch Capacity Building betreibt. Wir unterstützen indische Federal States beispielsweise beim Capacity Building, wenn es um den Aufbau von Versicherungs-Know-how in der Bevölkerung oder bei Studenten geht und dergleichen mehr. Oder unterstützen auch Nationen, wenn sie sagen, wir wollen hier einen Fintech-Hub entwickeln. Was sind denn eure Learnings? Wie können wir das im Endeffekt hier übertragen aus den singapurischen oder anderen internationalen Gegebenheiten? Der dritte Tower nennt sich schlicht und einfach Capital. Da geht es darum, auch in Partnerschaften beispielsweise mit Softbank hier Growth-Unternehmen zu unterstützen und auch Kapital für Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die da in der Hinsicht unterstützungswürdig aussehen. Ja, das sind so die Themen. Ich denke, wir werden in Europa uns wesentlich natürlich auf den Bereich des Forums fokussieren, auf den Bereich Ecosystem Facilitation fokussieren. Wir haben vor und planen das zumindest, dass wir nächstes Jahr mehr von diesen kleineren Events auch machen, so wie wir es in Berlin und Brüssel auch hatten, um diesen Dialog fortzusetzen. Und in einer, wie soll ich sagen, visionären Welt sind wir auch online stärker erreichbar. Aber mal schauen, wo wir da hinkommen und wo wir da rauskommen.
Das klingt sehr spannend, was ihr dort vorhabt, nicht nur in Europa, sondern auch auf der globalen Ebene. Wenn wir jetzt mal den Blick so ein bisschen weiterwerfen in auch deine persönliche Perspektive auch auf die aktuelle Welt. Du hast mit der Direktanlagebank und der Fidor Bank zwei sehr prägende Initiativen im digitalen Banking aufgebaut und warst dort Thought Leader. Wenn du jetzt noch einmal im Financial Services Sektor gründen würdest, womit würdest du dich beschäftigen?
Also, ich bin ja Gründer nach wie vor und Unternehmer. Du hast es ja vorhin auch angedeutet. Ja. Und das wesentliche Thema, was Tradelight Solutions ja betreibt, ist natürlich getrieben letztlich in den letzten 2-3 Jahren auch durch die ganzen Entwicklungen rund um AI. Ich bin nach wie vor natürlich Retail by heart, so to say. Die beiden von dir genannten Banken waren ja in erster Linie Retailbanken und hatten ja in beider Hinsicht eigentlich die Aufgabe, den Zugang beispielsweise im Rahmen der Direktanlagebank 1994, den Zugang zum Kapitalmarkt zu demokratisieren oder auch mit der Fidor Bank ab 2010, die im Rahmen der Post-Finanzkrisen-Traumata, die wir ja alle hatten, im Endeffekt besseres Banking zu schaffen durch Integration der Nutzer und durch das Aufgreifen der Web 2-DNA, die ja da damals dann auch gerade entstanden war. Mit TradeLite Solutions bereiten wir im Endeffekt den Nutzer vor auf das ganze Thema AI Agentic Finance. Und wie machen wir das? Indem wir praktisch hier eine Academy as a Service oder auch eine selbstbetriebene Finanzakademie anbieten, die halt verschiedene Module beinhaltet, von Kursen, von Spielen, was ganz, ganz wichtig ist, von AI-Chats auch, Financial Persona Self-Assessments und all das mit dem Ziel, einen Datensatz zu schaffen, der mir hilft, meinen Financial AI Agent in Zukunft optimal zu prompten und zu sagen, schau, das bin ich, wenn es ums Geld geht, das ist meine non-biased financial persona. Mhm. Verhalte dich compliant zu meiner Persona. Heißt praktisch, es darf auf keinen Fall passieren, dass ich womöglich als financial persona schon Schwitzhände bekomme, wenn ich an mein Spargeld bei der Bank XY denke und gleichzeitig aber dann mein AI-Agent mit der Idee zurückkommt, dass es sich beim neuen Melania Memecoin beteiligen möchte. Ja. Also das darf nicht passieren und ich denke, dass genau diese Verlinkung zwischen AI-Execution über den Agenten auf Datenbasis meiner Financial Persona extrem wichtig ist. Ansonsten geht es komplett in den Wald. Das ist eins, sage ich mal, der Themen. Ich denke, dass aus der Ecke eigentlich die größte Dynamik kommt. Natürlich dann in Verbindung mit all den anderen Themen, sei es Quantum, besprechen wir auch am Point Zero Forum, sei es, wie wende ich meinen AI-Agenten an, wenn es um Anlagegeschäfte geht oder egal, welche Transaktionsgeschäfte daraus resultieren mögen. Und dann natürlich eine ganz andere Dynamik noch, die Verbindung von AI-Agent und Stablecoins, die dann nochmal ein Turbo drauflegt.
Ja, absolut. Ich glaube, ganz spannend, dass du auch sozusagen da in dem AI-Umfeld dann dabei bist und ja da auch relativ klar jetzt gerade rausgearbeitet hast, was eigentlich den Mehrwert wirklich für den Endkunden schafft. Das ist eben die Kombination von qualitätsgesicherten Daten sozusagen mit dem AI-Agent. Du hast gerade auch gesagt, im Point Zero Forum werden wir sicher über das Thema AI sprechen. Vor einigen Jahren haben wir in Singapur schon drüber gesprochen. Ja. Somit da ist der Spotlight natürlich sehr, sehr stark irgendwie drauf auf diesem Thema. Siehst du noch weitere Themen, wo man sagt, was wird aus deiner Sicht eigentlich unterschätzt aktuell?
Ja, ich denke, dass das Thema Quantum Computing noch relativ weit weg ist für viele. Dass es aber wie so ein Krümelmonster schon vor der Tür steht und sagt, hallo, ich will hier rein. Ja, also oder schon drin ist im Raum. Ich denke, dass das im Endeffekt kein Zukunftsthema ist, sondern im Endeffekt sehr, sehr wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und nicht nur in Expertenkreisen, sich darüber Gedanken zu machen, was das eigentlich für einen Impact hat oder haben kann. Wenn ich auch wieder dann auf der anderen Seite eine Retail-Brille aufsetzen darf, was auch unterschätzt wird noch ein bisschen, weil es einfach unter der Decke läuft, ist das ganze Thema AI und dann womöglich in Zukunft auch Quantum-Enabled Scam, halte ich für die größte Bedrohung von wirtschaftlicher Stabilität. Wir sehen ja die Maßnahmen, die teilweise durchgeführt werden und die drakonischen Strafen, die es zum Teil auch in Südostasien beispielsweise in Singapur gibt, auf Scammer, die gefasst werden. Also das halte ich für hochgradig gefährlich. Ich denke, dass das Thema Tokenisierung realer Vermögenswerte natürlich nach wie vor ein Thema ist, aber da sind schon sehr, sehr viele auch unterwegs. Das sind auch sehr viele Gedankengänge schon am Laufen. Ist ja euer Home-Turf auch, denke ich. Also, aber die Mischung macht's in der Ecke. Das Wichtigste wird sein, der Single Point of Difference wird sein, was macht jetzt der europäische Regulierer raus? Wir sehen im regulativen Umfeld eigentlich sehr viel Dynamik und Bewegung, wie noch nie zuvor. Das kommt zum Eingangsgedanken unseres Gesprächs zurück. Ist denn Simba schon abgehängt oder wo sind wir? Nein, ich denke, die Dynamik ist vorhanden wie nie zuvor. Sei es in der Finanzregulierung auf der einen Seite, Capital Markets und so weiter und so fort, bis hin aber auch zu den ganzen Trade Agreements, die jetzt in den letzten 18 Monaten abgeschlossen werden, die ja zum Teil 25 Jahre und mehr verhandelt wurden und jetzt auf einmal kommt man damit durch. Also daran erkennt man schon, dass dieser Sense of Urgency vorhanden ist und den hatten wir auch in Brüssel ganz klar im Raum. Aber das ist der Single Point of Difference, würde ich sagen, der uns wirklich dann weiterbringt. Technologisch, glaube ich, ist die Awareness da. Ich denke, wesentliche Bereiche verstehen, was man damit machen kann und wo die Marktchancen sind. Aber wie wird sich das dann auch in der Regulatorik umsetzen lassen, ist der andere Fragepunkt.
Ja, absolut. Ich glaube, da sind wir wieder oft ein bisschen vielleicht zu negativ eingestellt. Ich habe auch wieder international diskutiert, auch das Thema MiCA, wie du gerade gesagt hast. Digital Assets ist so ein bisschen Home-Turf von mir. da ist man eigentlich schon relativ zufrieden. Da hat man echt was Tolles aufgebaut. Ja. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie um das Thema Clarity Act in den USA vergleicht, da geht es erstmal darum, welche Behörde ist überhaupt zuständig. Das heißt, da sind wir, glaube ich, schon noch einige Schritte voraus, auch jetzt, wenn man das in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht gar nicht so sehr diesen Unterschied auch erkennt. Aber da brauchen wir uns, glaube ich, international nicht zu verstecken.
Gar nicht. Und das hat ja schon angefangen mit PSD, Payment Service Directives, vor Jahren. Und ich kann mich daran erinnern, als die rauskamen, waren wir gesuchte Gesprächspartner in Singapur, wie es denn PSD 1 und 2 im Endeffekt in Europa gelebt wird und dass das ja Wahnsinn ist und so weiter und so fort. Und auch das in Europa aufgeschimpfte GDPR und Data Protection wird auch von anderen zitiert, wenn es darum geht, im Endeffekt dann lokale Standards zu schaffen. Also ich bin da vollkommen bei dir. Wir sehen natürlich immer gern das Glas halb voll oder natürlich sage ich immer mal too much red tape überall. Ja, aber gleichzeitig ist auch in den USA nicht alles komplett dereguliert. Auch absolut. Da sehen wir wahnsinnige AI-Regulierungsansätze. Wir sehen eine Bevölkerung, die gegen die Data Centers protestiert. Wir sehen Abschlussveranstaltungen an den Universitäten, wo der Google-CEO ausgebuht wird und alles. Also ich kann nur sagen, also der Drop ist bei weitem nicht gelutscht und wir Europäer sollten uns wirklich auf die Stärken fokussieren. Ein Punkt an der Stelle auch noch. Ich meine, du hast erwähnt oder wir haben darüber gesprochen, ich war Vorstandschef von zwei Banken und ich hatte natürlich da auch mit der deutschen oder europäischen Regulierung zu tun und muss schon sagen, was über die letzten 10 Jahre da an Dynamik reingekommen ist, ist eigentlich, natürlich hat es auf einem relativ niedrigen Niveau begonnen, die Innovationsoffenheit und dergleichen, aber was eine Bundesbank, eine EZB heute im Endeffekt an der Stelle mittlerweile beiträgt dazu, offen ist dafür, und Prozesse vorwärts treibt und dergleichen ist beispiellos im positiven Sinne. Ja? Und ich denke, dass man das auch unbedingt so anerkennen muss.
Super, das sind doch Punkte, die auf jeden Fall Mut machen für uns jetzt auch in Europa. Wenn du mir noch eine letzte Frage gestattest, wenn wir uns in den nächsten 5 Jahren nochmal treffen, was sind so die größten Veränderungen, vor denen wir gestanden haben? Was ist anders im Vergleich zu heute? Ich hoffe mal, dass es auch genauso positiv ist wie deine letzte Antwort für uns.
Ja, ich bin ja Unternehmer by heart und Unternehmer sind ja grundsätzlich immer Optimisten und wir kennen ja den Spruch, ein Optimist ist ein nicht vollständig informierter Pessimist und insofern bleibe ich dabei, dass wir die Dinge bis dahin auch in eine gute Richtung weiterentwickelt haben. Ich wehre mich dagegen, quasi immer jetzt zu diesem Zeitpunkt den Schlussstrich bei Diskussionen zu ziehen und zu sagen, ab jetzt geht's nur noch negativ. Dagegen verwehre ich mich massiv, weil es im Endeffekt ja, dann können wir aufhören, dann trinken wir jetzt ein Bierchen, sparen uns die Podcasts und das war's dann. Ja. Nein, aber ich denke schon, dass wir durch den Diskurs im Endeffekt schon immer eigentlich zu einer besseren Lösung kommt, als wenn jetzt eine Institution oder eine Nation oder einer allein irgendwelche Entscheidungen trifft. Also ich denke, der Diskurs ist unbedingt wichtig. Erstens, zweitens, durch den Diskurs kommt es zu besseren Antworten und zu besseren Lösungen. Und natürlich ist der Diskurs unangenehm. Das ist immer so. Das ist aber auch ein Grundprinzip der Demokratie und ein Grundprinzip des Zusammenarbeitens. Aber es kommt tendenziell eine stärkere Lösung dabei heraus. Ich glaube, dass wir mehr im AI-Umfeld natürlich mehr an Erkenntnissen sehen werden. Wir werden lernen müssen, mit den Gefahren auch aus dem Bereich umgehen zu müssen. Wir werden, wie wir ja in den letzten 18 Monaten oder 24 Monaten ja sehen durften, natürlich nach wie vor sehr stark dem ganzen Thema Geopolitical Risk exposed sein. Das ist ganz klar. Ja. Aber hier und heute sehe ich da eigentlich auch relativ positive Tendenzen. Man mag es kaum glauben, aber offensichtlich geht nicht alles so einfach, was man sich irgendwo ausdenkt und umsetzen möchte, das halte ich für ein gutes Zeichen. Aber wir lernen ja auch, dass wir auf die Themen wieder stärker achten. Wir lernen ja auch, dass wir auch beispielsweise eine Wehrhaftigkeit Deutschlands wieder stärker beachten. Ich komme ja aus einer Generation, die noch Wehrpflicht kannte. Ich musste das meinen Kindern...
Ich tatsächlich auch. Also das, ich war der letzte Jahrgang, der noch wehrpflichtig war.
Ja, also genau. Jetzt mal, wenn ich an der Kaserne im Mittenwald vorbeifahre, wo ich als Gebirgsnachschubsoldat dienen durfte, erinnere ich mich daran. Also, dass wir uns auf diese Dinge wieder zurückbesinnen, halte ich für eine positive Entwicklung. Und gewisse Naivität ablegen auch wieder und in der Realistik wieder ankommen, halte ich für positive Entwicklung. Und wenn ich das dann aber auf den Finanzsektor beziehe, dann glaube ich, dass auch eine Entwicklung der letzten 10 Jahre und in der Zukunft, die ist, dass selbst Incumbent-Unternehmen wesentlich schneller auf Innovationstrends aufspringen. Wir hatten ja, als wir den ganzen Fintech-Zug gestartet haben, im Endeffekt waren wir einige wenige, die innovativ unterwegs waren, aber konnten dann schon sehen, ungleich zu den 90er Jahren, dass Incumbents wesentlich schneller draufspringen. Ja. Ich denke, das werden wir auch weiterhin so sehen, wie sich die deutsche, die europäische Bankenlandschaft, Finanzdienstleistungslandschaft da in der Ecke entwickeln wird, hängt natürlich auch von den Unternehmern ab. Ich hoffe, dass nach wie vor viele Unternehmer dabei sind, auch wenn Fintech gegenwärtig womöglich Gott sei Dank nicht mehr den Hype hat, wie es in den letzten 5 Jahren zum Teil gehypt wurde, weil nach jeder Party kommt der Hangover. Auch das sehen wir ja. Also ich denke schon, dass wir die Dinge durch ein frühzeitiges Adressieren und ein frühzeitiges Diskutieren in die richtige Richtung entwickeln helfen und dass auch die europäische Regulatorik sich darauf einlässt.
Super, das sind doch wieder sehr positive Ausblicke aus meiner Perspektive. Ich glaube, es zeigt ja auch immer, jede Downside hat auch wieder eine Upside. Wir haben es mit Corona gesehen, auf einmal hat es einen wahnsinnigen Push in die Digitalisierung gegeben, grundsätzlich. Ja. Wir haben jetzt gesehen, durch die geopolitischen Themen, wo man vielleicht mit einigen Parts der Welt nicht mehr so viel spricht, hat man aber trotzdem wieder neue Kanäle geöffnet und grundsätzlich bleibt der Diskurs erhalten. Es werden neue Partnerschaften geschlossen und somit stimmt mich das auch sehr positiv für die Zukunft Deutschlands, aber auch Europas und der Finanzdienstleistungsbranche dort. Lieber Matthias, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in deine Gedanken und in GFTN und das Point Zero Forum. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr gerne über soziale Medien hinterlassen oder auch per E-Mail schreiben. Und noch ein letzter Hinweis: Als Community-Partner des Point Zero Forums in Zürich stellen wir allen Sound of Finance Hörerinnen und Hörern einen Rabattcode bereit in Höhe von 30%. Den Code findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Matthias und ich würden uns da sehr freuen, euch dann auch in Zürich persönlich zu treffen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert auch gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance und vielen Dank, Matthias.
Julian, herzlichen Dank. Ich danke euch und weiterhin so gute Arbeit. Danke.